und herzlich willkommen zur neuen Kontraktion-Folge, diesmal Bonus-Folge. Eventuell habt ihr jetzt vorher einen kurzen Jingle gehört, der auch angekündigt hat, dass es die Bonus-Folge sein wird. Ich denke, wir unterhalten uns jetzt einfach nochmal, für die Leute, die es letzte Woche nicht gehört haben, hört in die Folge letzte Woche mit Ellen rein. Ellen ist immer noch da und wir quatschen jetzt einfach noch ein bisschen weiter über die Themen, die wir in der letzten Folge nicht mehr untergebracht haben. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich so eine halbe, dreiviertel Stunde gehen. Wird auf jeden Fall keine ganze Folge.
Nein, wir kriegen hier eine halbe Stunde hin.
Ja, aber was mir jetzt gerade in der Pause, die wir gemacht haben, aufgefallen ist, es ist die erste Bonusfolge seit Haie.
Ja.
Es ist ja auch schon wieder fast ein Jahr her.
Ja.
Also richtig, fast schon auch Jubiläum, könnte man sagen.
Weil es gibt einfach, eigentlich können wir mit den allermeisten Gästen, glaube ich, sehr viel mehr einfach noch reden. Bei allen hat sich jetzt einfach wieder angeboten, weil wir auch plötzlich so viele Themen vor der Tür hatten, dass wir
da... Und wir alle
so,
Zeit haben natürlich.
Ja, ja, und Zeit hatten, klar.
Aber jetzt eine kurz, bevor du einsteigst, noch eine wichtige Frage, die ich dir am Anfang der letzten Folge gar nicht gestellt habe. Wie geht's dir heute eigentlich?
Also, weil vor eineinhalb Wochen ich nicht ging es mir... Es ist jetzt schon ein bisschen her für euch. Mir geht's gut. Ich habe heute einen sehr entspannten Tag gemacht. Gezwungenermaßen. Ich konnte erstmal sehr lange nicht ins Bad, weil das belegt war. Und dann habe ich ganz entspannt geduscht und habe heute wirklich, ich habe jetzt sehr viele Tage, wo ich sehr viel Uni hatte, bin sehr weit in meine Hausarbeit gekommen und konnte jetzt heute einfach ein bisschen mehr entspannen und mich auf Podcast vorbereiten und auf Seminar. Und dann habe ich mein freies Wochenende auch schon ganz, ganz, ganz lange nicht passiert. Ich habe nicht mal Arbeit am Wochenende. Mhm. Heißt, das ist momentan ein bisschen entspannt und ich genieße es gerade sehr.
Entschleunigung.
Entschleunigung. Sehr gut zusammengefasst.
Apropos Entschleunigung. Wir sind beim Buchstaben.
Ah, machen wir das da mit?
Okay. Ja, warum nicht? Wir müssen bei U sein, glaube ich.
Ja, nach T kommt U. Ja.
Ich muss mal also immer das Alphabet von vorne bis dahin durchgehen, aber ich habe jetzt gerade einfach geraten, was nach T kommt.
Ja.
Es ist die unglaubliche Folge.
Ja, finde ich gut, schließe ich mich einfach an, habe jetzt keine Kapazitäten gehabt, da noch länger drüber nachzudenken. Es wird sich auch eine ulkige Folge.
Das glaube ich auch.
Genau, wir sitzen hier weiterhin mit Ellen Engel weiterhin am Start, aber jetzt wird keine Kunst besprochen, sondern wir diven direkt in Themen rein. Und eins der vielen Themen, die Ellen vorgeschlagen hatte, in einer sehr wilden Notiz, Zusammenfassung, die Kalypso dann verwertet hat, war das Schiff des Theseus. Und
du outest dich jetzt.
Ich oute mich als eine Person, die nicht versteht, worum es sich handelt. Ich hätte es erstmal zu antikes Griechenland und Homer, irgendeine Geschichte von ihm, vom Guten, wenn es den wirklich gegeben hat, verortet. Habe aber keine Ahnung, was es wirklich ist und brauche erstmal kurz eine Einführung.
Ellen.
Genau, hallo nochmal. Ja, ich fand das Thema sehr interessant, weil es irgendwie so ein kleines Roman Empire ist in meinem Leben, wo ich oft drüber nachdenken muss. Und was ja wirklich äquivalent zum Roman Empire, also zum echten Römischen Reich ist, random ist. Das Schiff des Jesus genauso. Genau. Und zwar geht es da irgendwie für mich vor allen Dingen um diesen Individuumskult und dass wir alle einzigartig sind und so besonders. Und dass ich gerade das irgendwie oft hinterfrage, irgendwie was den Menschen oder mich vielleicht besonders macht oder vielleicht auch gerade auch nicht, warum wir vielleicht nicht besonders sind, doch alle gleich. Und da bin ich mal vor etlichen Jahren, bestimmt ist das, ich wollte 20 Jahre sagen, aber so alt bin ich auch noch nicht. Oh Gott. Aber bestimmt 10 Jahre schon her. Und zwar das Schiff des Theseus. Es ist ein philosophisches Gedankenexperiment, das basierend auf der griechischen Mythologie um Theseus handelt, der dort als Schiffskapitän unterwegs ist und es darum eigentlich geht, dass das Schiff, auf dem er unterwegs ist, innerhalb der Jahre, in dem er segelt, irgendwie nach und nach kaputt geht und die einzelnen Planken und Bretter ausgetauscht werden müssen. Und nach 10 Jahren, also nach Jahr X, ist das Schiff sozusagen einmal komplett ausgetauscht worden und existiert theoretisch neu, obwohl er immer noch auf dem gleichen Schiff segelt. Und dann geht das Gedankenexperiment noch einen Schritt weiter. Und zwar, wenn man diesen ganzen Müll, den Schrott, die kaputten Planken aufgehoben hätte und daraus ein neues Schiff baut, ist das dann das originale Schiff oder ist das das Schiff, wo er gerade drauf segelt, das originale Schiff? Mhm. Genau, und das ist so erstmal dieser Grundgedanke von diesem ganzen Gedankenexperiment, was man dann auf sehr viele Bereiche anwenden kann, wie zum Beispiel auch auf den Menschen. Wenn man das jetzt 1:1 übersetzen würde, wäre das okay, wenn ich jetzt einen Arm verliere und eine Prothese bekomme, dann noch ein Bein, mein Auge, meine Zähne, ein Gebiss bekomme ich und so weiter, dass ich dann zum Schluss sozusagen nur noch aus Prothesen bestehe, bin ich dann immer noch der Mensch. Und wenn dann aus meinen Körperteilen Frankenstein-Modell von mir gebaut wird, ist das dann die richtige Ellen oder bin ich das? Und ist halt die Frage, okay, was macht den Menschen zu Menschen und was vielleicht auch nicht?
Da, also ja. Ich finde dann, wenn wir das auf den Menschen beziehen, sind wir auch sehr schnell, wir müssen aufpassen, dass es nicht zum Philosophie-Podcast wird, aber sind wir auch wieder sehr schnell bei so Leib-Seele-Problemen. Inwiefern, also was ist das, was uns ausmacht? Ist es unser Körper, ist es unsere Seele, wenn sowas in der Art existiert? Existiert es überhaupt getrennt voneinander? Kann man es überhaupt voneinander trennen? Und ich finde, man muss noch gar nicht mal so lang so weit gehen, dass man sagt, okay, mein kompletter Körper ist irgendwann ausgetauscht, sondern ab welcher Schwelle muss erreicht werden, damit ich weniger, ich, also ist es 50%? Wenn 50% von mir ausgetauscht sind, bin ich dann schon etwas anderes? Oder wo wird diese Schwelle erreicht? Könnte man, wenn wir irgendwann in 100 Jahren, 200 Jahren soweit sind, mein Gehirn einfach irgendwo einpflanzen und dann lebe ich dort weiter und meine mentale Kapazitäten sind einfach das, was mich ausmacht? Oder ist es dann doch an was Körperliches gebunden? Da sind wir auch schon mal ein bisschen drauf eingegangen, als wir über dieses Künstliche Intelligenz-Thema geredet haben. Inwiefern halt Künstliche Intelligenz einen Menschen ersetzen könnte. Oder ob es doch mehr braucht als nur eben so Nervenbahnen oder das technische Äquivalent dazu.
Jetzt habe ich es ungefähr umrissen gedanklich. Wo ist der Bezug zur Kunst?
Genau, also ich finde vor allen Dingen, für mich geht es da darum, dass wenn man das oftmals diskutiert, man oftmals zum gleichen Schluss kommt. Und zwar, dass gesagt wird, okay, das Gehirn ist eigentlich das Entscheidende, was den Menschen irgendwie ausmacht. Und dann kann man aber auch noch einen Schritt weitergehen, um wirklich nochmal konkret bei diesem Gedankenexperiment zu bleiben, okay, das Gehirn, was genau im Gehirn? Oder wenn man auch zum Beispiel Leib und Seele noch einbezieht, aber das würde ich jetzt einmal auslassen. Aber wenn man zum Gehirn übergeht, kann man das vielleicht aus eigenen Erfahrungen oder natürlich auch, das Thema ist irgendwie jedem bekannt, dass wenn irgendwie eine Erkrankung existiert, die das Gehirn angreift, wie zum Beispiel Demenz, dass man dann oft sagt, okay, der Mensch ist nicht mehr so wie zuvor. Wenn jetzt zum Beispiel eine Oma Demenz bekommt und sich nicht mehr an mich erinnert, würde ich nicht mehr, natürlich ist es noch meine Oma, aber es ist nicht mehr die Oma für mich, wie es meine Oma ist. Und da ist oft diesmal dieser Punkt, wo es einsetzt, wo man sagt, okay, der Mensch ist gemacht aus dem Gehirn. Dann ist wieder die Frage, was ist das Gehirn in diesem Sinne? Und das sind oftmals die Erinnerungen, die man damit verbindet. Und das heißt ja dann ja im Grunde, dass der Mensch eigentlich nur aus Erinnerungen besteht. Das ist das Einzige, was ihn ausmacht. Nicht der Körper, nicht sonst was, sondern eigentlich nur die Erinnerungen, die in ihm existieren. Und wenn die nicht mehr da sind, dann ist es nicht mehr der Mensch. Und gerade da muss ich oftmals drüber nachdenken, dass ja gerade Erinnerungen oder Sachen, die ich verarbeite in meinem Gehirn, ja alles aus meinem Umfeld einfach nur existiert. Das ist ja wenig, was ich mir in meinem Kopf selber zusammenbraue und dann, ach ja, die Idee habe ich das erste Mal gedacht heute und das ist ja eh niemals so. Das heißt, ich werde eigentlich nur, ich existiere und eigentlich nur aus meinem Umfeld heraus. Also alles, was passiert, was ich mir angucke, Kunst, Inspiration, aber auch Lebensumstände und so weiter, beeinflussen das, wer ich bin. Und gerade das natürlich auch in der Kunst zu sehen, dass ja eigentlich kein Künstlerin auf der Welt existiert, der irgendwas komplett Neues erschaffen hat, sondern es gibt immer Bezüge auf vorherige Epochen, Stile, Kunstwerke, was natürlich auch so ist. Also es ist ja klar, dass irgendwie in der Welt, wo im Grunde alles existiert, nichts Neues erschaffen werden kann. Genau, und da finde ich dieser grundlegende Gedanke, okay, was macht mich zum Individuum oder macht mich überhaupt was zum Individuum? Sehr interessant, auch halt auf die Kunst zu beziehen und sein eigenes Werk oder auch Werk anderer KünstlerInnen.
Da finde ich, also um das nochmal ein bisschen, oder so wie ich das auch zusammenfassen würde, wäre quasi, wie weit kann man irgendwie die Menschlichkeit, das, was die Menschen ausmacht, wegreduzieren und inwiefern sind wir dann doch irgendwo einfach Maschinen, die Input bekommen und dann daraus wieder was Neues machen. Und wie weit weg ist, wenn wir jetzt nochmal uns auf das Künstliche Intelligenz-Thema zurückberufen, wie weit ist dann eigentlich das, oder wie weit ist zum Beispiel ChatGPT davon, wie auch wir einfach Kunst verarbeiten und mit Kunst umgehen. Es gibt ja diese riesige Debatte darüber, dass KIs Daten klauen aus dem Internet und daraus was Neues machen und ob dann quasi irgendwie die die Persönlichkeitsrechte da gewährleistet sind und so weiter. Aber inwiefern machen wir das auch einfach tagtäglich? Wir haben nur einfach nicht die Fähigkeit, das eins zu eins so umzusetzen, wie das vielleicht in unserem Kopf existiert, wenn wir uns von Dingen inspirieren lassen. Jetzt stehen sehr viele Ideen und Gedanken im Raum. Und
um den Punkt direkt aufzugreifen, die KI verarbeitet es ja tatsächlich einfach mathematisch. Mhm. Und der Mensch bringt eben, und dann greift es auch Ellens Punkt auf, alles mögliche andere an Erinnerungen, die man hat, alles. Also wenn man sagt, man selbst, das Wesen sind die Erinnerungen, die man hat, was eigentlich erstmal eine These ist, die so hingestellt werden kann, dann passiert ja mit Kunst, die wir sehen, wenn wir dann selbst Kunst machen wollen, sagen wir, ich sehe Picasso und Matisse und möchte was Eigenes gestalten in diese Richtung und bin beeinflusst davon, bin aber auch beeinflusst davon, dass ich mit meiner dementen Großmutter gerade gesprochen habe oder dass ich heute eine Katze gestreichelt habe, was weiß ich, ganz viele Sachen können da mit einfließen und ich finde diese Kombination von Sachen, die eben so, und jetzt kommt wieder Mathe rein, so unwahrscheinlich ist oder eigentlich unmöglich ist, dass sie irgendjemand anderem genau in diesem Detailreichtum so passiert sind wie dir, ist das, was dich dann einzig macht und individuell. Tatsächlich dann aber auch immer nur in Nuancen. Und so machen wir natürlich auch, wenn wir in der Kunst zum Beispiel was Neues machen, wenn überhaupt immer nur was in Nuancen anders. Und man findet immer ganz viele ganz ähnliche Parallelen zu dem, was es schon gibt. Und wenn wir was verändern, dann meistens irgendwie mit einer neuen Kombination von bisherigen, mit kleinen, detaillierten Veränderungen, die sich aufs eigene Leben beziehen. Keine Ahnung, wir sprechen manchmal, Calypso und ich, über so interne Witze, die niemand anderes kennt, die dann halt einem Text, einem Bild so ein gewisses Etwas geben, Charakter geben. Also das vielleicht diese Kombination und diese Nuancen, dass das sind, was dann einzigartig macht.
Ich würde euch noch widersprechen in einer Sache, wo ich euch ganz fieserweise auch vielleicht ein bisschen fehlgeleitet habe, absichtlich, damit ich jetzt diesen Widerspruch einlegen kann. Und zwar sind wir jetzt so ein bisschen dabei gelandet zu sagen, okay, vielleicht kann man das dann doch so hinstellen, dass der Mensch einfach nur aus Erfahrung besteht und wenn ich mein Gehirn irgendwo anders einpflanzen würde, dann würde ich weiter so funktionieren. Es ist ja aber trotzdem so, dass meine Relation zur Welt und das, wie ich die Welt wahrnehmen kann, ist ja sehr stark an meinen Körper gekoppelt. Also wenn ich nicht genau diese Augen hätte, würde ich die Welt nicht so sehen, wie ich sie sehe. Ja. Und da sind auch ganz viele philosophische Strittigkeiten drin. Sehe ich überhaupt die gleichen Farben wie ihr? Reden wir einfach nur gleich darüber? All diese Themen. Und ich glaube, deswegen ist es dann doch so, oder das wäre das, was ich sagen würde, selbst wenn wir in 200 Jahren so weit sind, dass irgendein mathematischer Supercomputer das alles perfekt ausrechnen könnte, all diese Erfahrungen, von denen du geredet hast, und auch selbst diese unfassbar unwahrscheinlichen Kombinationen an Dingen, auch das ausrechenbar wäre, würde der Computer es trotzdem nicht hinbekommen, daraus so Kunst zu machen wie wir, weil dem Computer eben der Körper fehlt. Also man könnte zwar die ganzen Inputs geben, aber es wäre nicht möglich, die Welt so wahrzunehmen, wie eben gerade ich sie wahrnehme.
Würde ich aber direkt widersprechen, weil das auch das Sehen an sich findet ja im Kopf statt. Also wenn man schaffen würde, den mechanischen Prozess des Sehens zu ermöglichen, was sicher irgendwann machbar sein wird, oder des Hörens oder sogar des Riechens, was ich mir sicher am kompliziertesten vorstelle, dann ist das Zentrum immer noch das Gehirn, was es verarbeitet und wo das Bild entsteht. Das Bild ist ja, ich sehe ja mit den Augen nicht das Bild, das Bild entsteht im Kopf.
Ja, aber dass das Bild genauso existiert, wie es existiert, hängt ja mit deinen Augen zum Beispiel
zusammen. Das ist aber ja die Frage, das ist ja die Frage. Aber zum Beispiel ja auch in diese Ideen, okay, wenn ich ja träume, sehe ich ja auch Bilder. Und da habe ich ja, funktionieren meine Augen nicht. Und ich weiß nicht, das ist immer irgendwie die Frage, okay, Körper gekoppelt ans Gehirn oder auch nicht. Weil ich finde vor allem, was für mich irgendwie da drin steckt, ist immer diese Idee, was ist, wenn ich wirklich wo ganz anders, was ist, wenn ich in Indien in den Slums geboren wäre? Wäre irgendwas von mir noch in diesen Menschen vorhanden? Oder bin ich wirklich einfach nur Produkt der ganzen Umwelteinflüsse, die mir jeden Tag begegnen? Und wenn man darüber sich Gedanken macht, ist das wahrscheinlich so. Und natürlich kann man das entweder positiv in Anführungszeichen ausdeuten, dass man sagt, okay, ich bin Produkt dieser ganzen Umwelteinflüsse und die sind so einzigartig zusammen, dass ich irgendwie zu einem Individuum werde. Oder man sagt halt, ich bin nichts Einzigartiges, weil ich habe gar nichts Einzigartiges an mir, sondern bin einfach wirklich nur dieses Produkt und mehr nicht und weniger auch nicht. Und ich finde gerade dieses, auch wenn wir über so Individuum und so reden, das setzt ja überhaupt erstmal voraus, dass wir eins sind. Und das ist ja auch eine Diskussion, die ja noch nicht lange existiert. Und wenn man ja sich vielleicht auch diese Geschichte davon anguckt, steckt da ja viel mehr dahinter, wann Menschen überhaupt auch als Individuum bezeichnet werden und warum. Und vielleicht, dass da auch eine Kapitalismus-Idee dahinter steckt, dass man irgendwie was vermarkten kann. Der Mensch hat auf einmal irgendwie mehr, der einzelne Mensch mehr zu tun mit irgendwie einer Idee als vielleicht mit den real existierenden Menschen. Und dass man da aber irgendwie oft halt aus den Augen verliert, dass irgendwie uns mehr Dinge ein als trennen und dass so viele grundlegende Erfahrungen, auch wie unterschiedlich sie sein mögen, ob ich jetzt eine Grün-Rot-Schwäche habe oder nicht, trotzdem ist so ein Fakt, wir essen und trinken jeden Tag, wir gucken und wir haben alle so fast das Ähnliche erlebt im Leben und ich finde, das wird irgendwie oftmals vergessen. Und ist irgendwie dann vielleicht schade, weil man dann irgendwie auf dieses Individuum auch reduziert wird und wir sind ja auch alle so einzigartig und im Grunde sind wir auch irgendwie trotzdem alle die gleiche Person, ja.
Was ja eigentlich auch ein Paradoxon ist und am besten zusammengefasst wurde, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken, das Leben des Brian und tatsächlich das Leben des Brian, weil die deutsche Übersetzung ist genial bei Monty Pythons und vor allen Dingen bei diesem Film, da gibt es nämlich irgendwo die Szene, wo Brian am Fenster steht und seine ganzen Anhänger, die er eigentlich gar, AnhängerInnen, die er gar nicht haben möchte, vor seinem Fenster stehen und er möchte denen sagen, dass sie gehen sollen und ruft, ihr seid alle Individuen und alle schreien so, wir sind alle Individuen und dann schreit irgendjemand, ich nicht. Und genau das ist ja eigentlich das Paradoxon. Da wir auf alle Münzen, wir sind alle Individuen, ist es eigentlich irgendwie wieder was, was uns sehr gleich macht und zu einer homogenen Masse macht. Und dieses, ich bin aber kein Individuum, ich gehöre nicht zu der Masse, wieder dann rausholt. Also tatsächlich ein Paradoxon. Kalib, so was würdest du eben sagen? Du wolltest nicht sagen, du hattest nur angesetzt. Dann bringe ich nämlich da noch direkt einen weiteren Punkt ein. Kalypso und Ellen haben es jetzt beide schon so ein bisschen angedeutet, ging aber vor allem gerade ums Kunstmachen, dass wir, also wenn wir Kunst kreieren, ganz neu, dass wir da ganz viel beeinflusst sind von dem, was wir schon kennen. Ich habe mich aber tatsächlich bei den Themen ein bisschen mehr vorbereitet aufs Kunstrezipieren. Ich weiß nicht, warum mir das manchmal passiert, aber es liegt vielleicht an unserem Studium, Ellen. Vielleicht geht es dir da auch so. Genau, und ich habe beim Kunstrezipieren nochmal kurz drüber nachgedacht. Wir ordnen ja ganz oft, oder in mir geht es so, Kalib, du bist fachfremd, vielleicht kannst du da jetzt auch mal einen Gegenpunkt bringen oder das bestätigen. Wir haben ja so eine Art Schubladendenken. Mir ist kein Fachbegriff leider eingefallen dafür, aber es ist ja eine Art Schubladendenken. Also wir sehen irgendwas und gleichen das im Kopf wahrscheinlich auch unterbewusst direkt ab, also mein Therapeut sagt immer, es passieren einfach immer ganz viele Bewertungen in jeder Millisekunde des Lebens, die wir gar nicht mitbekommen und deswegen verhalten wir und reagieren wir auf Dinge so, wie wir darauf reagieren und es ist ganz schwierig zu analysieren, was das für Bewertungen sind, aber wenn ich dann hier so ein Bild sehe, dann finden da ganz viele Bewertungen direkt statt und Abgleiche im Kopf. Abgleiche mit Dingen, die ich schon mal gesehen habe, die mir bekannt sind, die irgendwie verständlich sind und dann ordne ich das irgendwo ein. Also wenn ich irgendwie ein, jetzt gefährlich, klar typisches impressionistisches Gemälde sehe, was mich an Monet erinnert, denke ich, sowas hat Monet schon gemacht. Das ist wie ein Monet. Sehr impressionistisch und schiebt es direkt in so eine Schublade. Führt aber meiner Meinung nach zu einer gewissen Gefahr, dass sowohl da klar auch Fehler entstehen können bei diesen Schlüssen, weil es auch einfach manchmal Trugschlüsse sind, wir aber auch manchmal vielleicht dann nicht so aufmerksam sind für Detailreichtum, was ist jetzt da anders? Also wenn wir sagen, ja, es ist noch ein Impressionismus-Gemälde, dann sehen wir vielleicht diesen, genau, diese subtilen Unterschiede, diese Aufmerksamkeit, sehen wir nicht, weil wir so auf diese bekannten Muster fokussiert sind. Was sagt ihr dazu? Weil wir wieder, so wie ihr vorhin, ich habe einfach ganz viele Informationen und die werfe ich auf euch zu und vor allem auf unsere lieben HörerInnen.
Ja, ich glaube, deswegen ist die Bonusfolge auch einfach was für ExpertInnen, auch wirklich Bock haben, sich das anzuhören. Erstmal, ich glaube, der Begriff, der das vielleicht noch ein bisschen wissenschaftlicher ausdrücken würde, ich glaube, ich würde von Kategorisierungen sprechen, statt Schubladendenken vielleicht. Ich glaube, das fasst es auch ganz gut zusammen. Ja, mir fällt es super schwer, das irgendwie aus einem rezipierenden Blick zu sehen. Also ja, ich stimme dir zu, grundsätzlich. Ich kenne das auch von mir selber. Ich lese irgendeinen Text, ich höre irgendwie Musik oder auch sehe ein Bild und vergleiche das mit Dingen, die ich schon kenne. Hatten wir auch schon häufig genug im Podcast, dass man dann sagt, ach, diese Zeile da, die erinnert mich, oder da hast du dich doch bestimmt inspirieren lassen von und so weiter.
Das ist wie Berg,
wenn man deine Texte spricht. Aber für mich ist es viel offensichtlicher, das wahrzunehmen und zu sehen, oder diese Kategorisierung, wenn wir dabei bleiben, auch bewusst zu machen, eben wenn ich die Kunst selber schaffe. Also wenn ich jetzt ein Bild angucke, dann kategorisiere ich vermutlich sehr unterbewusst einfach und veräußere das nicht so sehr. Ich glaube, das ist das, was uns dann im Studium unterscheidet. Ihr macht das halt dann wesentlich bewusster, weil ihr das auch selbstkritischer dann betrachtet. Und mir fällt es halt eher im Produzieren auf, dass ich dann merke, ah ja, okay, da ist die Inspiration her, cool, was kann ich daraus noch machen, wie kann ich die Inspiration noch besser hervorheben oder wie verarbeite ich das jetzt ganz genau. Deswegen sehe ich das eher beim Schaffensprozess anstatt beim Rezipieren. Ja,
ja, ich glaube, beim Schaffungsprozess ist es sehr offensichtlich, weil man ja selber weiß, was einen inspiriert hat meistens. Natürlich unterbewusst vielleicht auch noch viel mehr.
Ja.
Aber ich finde gerade auch dieses, dass man direkt irgendetwas zuordnen muss, ist ja auch so das, worauf wir geschult werden. Wir müssen das tun. Und wenn wir das nicht können, sind wir ja theoretisch schlecht in jeder Hinsicht. Also das, wenn man,
also jetzt in der Kunstgeschichte.
Ja, ja, nicht nur da, glaube ich, auch sonst. Mhm. Auch in generellen Zitaten aus der Popkultur. Mhm. Dass wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, zum Beispiel der Hitlergruß, wenn ich den nicht kenne, und dann wird es aber als satirisches Element irgendwo in einem Theater verwendet, dann verstehe ich das ja gar nicht, wenn ich den Kontext nicht kenne.
Mhm. Ja.
Und dann ist es ja auch natürlich, was man als Vorteil lesen kann, wenn ich die ganze Kunstgeschichte kenne, alles. Dann fallen mir ja auch irgendwie super viele Bezüge auf, worauf sich der Künstler, die Künstlerin berufen kann. Aber natürlich ist es auch irgendwie die Gefahr, dass man dann zu schnell denkt, ja, das ist natürlich das und fertig.
Ja.
So perfekt ist diese Epoche, die es zu dem Zeitpunkt gar nicht mal so gab.
Hm.
Die man ja auch meistens erst im Hinterhalt im Nachhinein beschließt. Und das ist dann wirklich so eine Gefahr, dass man schnell Sachen direkt sagt, jo, das gehört dazu und fertig.
Ja, und auf einmal auch analytischer rangeht als der Künstler, die Künstlerin. Natürlich gibt es, also es gibt das Phänomen, wer macht denn das auf? Panofsky, glaube ich, dass es irgendwie dieses Zeitgeistliche gibt in der Kunst, etwas, was der Künstler, die Künstlerin nicht bestimmen kann, was ins Werk einfließt, weil es einfach ein Produkt auch seiner Zeit ist. Das kann man im Nachhinein viel besser dann dechiffrieren. Demzufolge schreiben wir aber KünstlerInnen ganz oft viel mehr kognitive Vorarbeit zu, als wirklich am Ende war. Am Ende ist es dann wirklich so, wie man im Deutschunterricht immer gedacht hat, so, ja, wahrscheinlich wollte der Künstler einfach nur sagen, der Vorhang ist braun und nicht...
Die braune Farbe steht für irgendwas anderes.
Ja.
Also ja, kann ich dir auch total zustimmen aus der literarischen Perspektive heraus. Auch im Studium ist das eine Sache, die wir sehr stark lernen, Dinge nicht zu überinterpretieren, sondern sehr nah am Text zu bleiben und da eben die Bezüge herauszufinden. Wobei auch da manchmal enorm viel drinstecken kann und man dann aber halt auch abwägen muss, okay, kann das überhaupt so beabsichtigt gewesen sein? Aber wenn man dann halt textnah interpretiert, dann ist es nochmal was anderes, als zu sagen, okay, der Vorhang hat eine braune Farbe, weil er hat sich bestimmt das und das damit gedacht. Wenn das nirgendwo im Text weiter belegt ist, dann muss man so einen Gedanken halt dann einfach verwerfen.
Ja.
Wir haben jetzt so ein sehr theoretisches Spektrum aufgemacht, die ganze Folge über. Ich würde gerne mit einer persönlichen Frage weitermachen, aber immer noch zu dem gleichen Thema.
Mhm.
Weil wir jetzt darüber geredet haben mit diesen ganzen Kategorisierungen und so weiter. Und Ellen, ich finde, du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir werden darauf konditioniert irgendwie so im Laufe des Lebens, weil auch irgendwie Kategorisierungen sind überlebensnotwendig und auch einfach notwendig dafür, um ja, gesellschaftsfähig zu sein. Wie du das zum Beispiel, das Beispiel mit dem Hitlergruß gesagt hast, fand ich ehrlich gesagt ein sehr gutes Beispiel. Auch überhaupt dann halt die Gedanken dazu zu haben, es kontextualisieren zu können, eben nur, wenn man die Bedeutung kennt. Jetzt aber gerne ein positives Beispiel. Habt ihr ein Beispiel dafür, wo ihr euch, oder würdet ihr euch manchmal wünschen, dass ihr wieder zurück zu der Zeit gehen könntet, wo ihr nicht so viel Querverweise und Referenzen und Bezüge verstehen würdet, weil ihr dann halt eben irgendwie Sachen nochmal neu entdecken könntet? Also klar, du hattest jetzt gemeint, es ist richtig cool, wenn man so voll viel Verständnis davon hat und wenn man dann eben diese Querverweise machen kann. Nils, wiederum, du hast gesagt, ist es manchmal auch belastend, wenn man alles direkt abkategorisiert und sich dem gar nicht so hundertprozentig öffnen und widmen kann. Also was überwiegt bei euch eher so?
Ja, es ist sehr schwierig. Also ich finde es natürlich irgendwie, es ist natürlich irgendwie schön, wenn man was wiedererkennt, ob es jetzt ein Zitat ist in einem Lied, wo man weiß, ach so, oder auch Intertextualität in Poesie. Es ist super cool, wenn man sowas selber erkennt und sagt so, oh, das kenne ich doch woanders her. Mhm. Natürlich auch in der Kunstgeschichte und in allen anderen Bereichen. Aber natürlich irgendwie das, finde ich, habe ich jetzt vor allen Dingen gemerkt, im Bereich der Filmwissenschaften, dass ich da so vieles jetzt gelernt habe innerhalb des Studiums, was ich davor nicht wusste, dass ich fast keinen Film mehr angucken kann, ohne an Sachen zu denken, wie die Kamera bewegt wurde, was das für ein Schnitt ist und so weiter. Und dass ich das manchmal vermisse, dass ich einfach nochmal einen Film so gucke, einfach so, ohne daran zu denken, dass das ein Querverweis ist dahin oder wie die Kameraführung ist und sowas. Was irgendwie manchmal halt nervt beim, weiß nicht, visuellen Wahrnehmen einfach, man einfach abschalten möchte. Und ich glaube, das wäre so ein Bereich, wo ich sagen würde, würde ich gerne wieder, was heißt Laie sein, aber einfach nicht drüber nachdenken müssen.
Ja, stimme ich auf jeden Fall zu, obwohl irgendwie es mir noch ganz gut gelingt, diesen Schalter zu finden und zu sagen so, ich lasse mich jetzt einfach drauf ein. Also zum Beispiel finde ich ganz treffend Herr der Ringe, einer meiner Lieblingsfilme, kann man zu sagen, was man will. Und ich weiß auch einfach ganz viele Hintergründe, vielleicht auch manche, die es mit ein bisschen problematischerem Licht erscheinen lassen, Fehler, die am Set passiert sind, ganz viele Sachen, keine Ahnung, wer sich wo in C gebrochen hat.
Wir kennen alle
ja.
Die Szene.
Und trotzdem schaffe ich es einfach, diesen Film zu genießen, weil es mein Lieblingsfilm ist. Und deswegen geht es dann doch am Ende, schaffe es irgendwie doch am Ende, diesen Schalter umzulegen und auch bei bildender Kunst. Und ich, um deine Frage zu beantworten, ich sehe mich doch eher bei dieser Meta-Ebene der ganzen Referenzen und Verknüpfungen. Ich hatte mal eine Diskussion mit einem Freund, der die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling, wer es nicht kennt, unbedingt hören, nicht lesen. Eine Diskussion, er mochte es nicht, ich mag es sehr, und er hat mich irgendwann mal outgecallt und meinte, du magst es doch nur, weil du diese ganzen Referenzen checkst, was er auch gecheckt hat, und war so, das kann aber nicht der Kernpunkt sein, der das so toll macht, und du fühlst dich, glaube ich, gerade einfach, du fühlst dich selbst zu toll beim Verstehen. Mhm. Und ich glaube, das ist doch recht häufig so, dass ich mich, also dass ich so ein Gefühl habe, so mein Wissen steht hinter mir und klopft mir auf die Schultern. Und ich kann mich mal kurz abfeiern, weil ich denke so, ja, das habe ich auch verstanden oder die Meta-Ebene auch verstanden und so. Und CinemaSins, ein Format auf YouTube, was ich sehr viel gucke, auch ein Shoutout an der Stelle. Die analysieren sehr humoristisch Filme, auf eine sehr humoristische Art, machen da aber immer Querverweise, also machen immer wieder Bemerkungen, die auf irgendwelche Filme abzielen und Serien abzielen. Und ich habe so viel Filme und Serien geguckt, natürlich auch ganz viel nicht geguckt, aber ich verstehe einfach, jeden zweiten Witz verstehe ich, und es freut mich, weil dann ist das ganze Format einfach lustiger. Und ich glaube, dieses Verstehen und Freude daran haben, das gefällt mir so sehr, dass ich mich auf jeden Fall bei der Meta-Ebene sehe.
Ich würde sagen, ich würde mich auch eher... Ich finde es auch sehr toll, viel Wissen anzusammeln und irgendwie so Referenzen und Inspirationen zu verstehen. Auch einfach, weil je mehr man selber kennt, desto mehr kann man auch selber schöpfen dann in der eigenen Schaffung der Kunst. Wir haben uns jetzt auch wieder sehr auf die Rezeption? Gestürzt. Aber manchmal, wenn ich es eben doch dann mehr vom Kunstschaffensprozess ablöse, wo mir das natürlich sehr hilft, einfach viel Querverweise auch selber verwenden zu können, finde ich es, glaube ich, dann doch eher störend und würde mir manchmal wünschen, ich hätte die Begeisterungsfähigkeit. Wenn ich jetzt ein Album höre, wo ich das Gefühl habe, okay, ja, das ist... Okay, sagen wir einfach, ich mag irgendeine Band ganz gerne und die hat irgendwie 10 Alben rausgebracht, einfach mal so gesponnen, dann werde ich nie wieder das neueste Album hören können und das nicht mit den anderen vergleichen. Andererseits,
so meinst du das.
Okay. Wenn ich jetzt die Band komplett neu entdecken würde und ich würde erstmal beim neuesten Album anfangen, vielleicht würde mir das dann viel besser gefallen. Einfach weil ich noch nicht das Wissen habe und das mit anderen Dingen vergleichen kann. So.
Ah, okay.
Also da fehlt mir dann, also ich glaube, es steckt sehr viel Begeisterungsfähigkeit da drin, eben Wissen nicht zu haben.
Ich dachte, du gehst jetzt mehr darauf ein, mehr zu wissen, also mehr eben nicht zu wissen, keine Ahnung. Hemingway hat das schon so geschrieben und dann schreibst du das einfach runter,
das kommt natürlich auch dazu.
Und dann hast du das Gefühl, es ist viel origineller. Das hätte ich tatsächlich gerne hin und wieder, zu wissen so, okay, diesen Scherenschnitt, den hat Blabliblob Hannah Höch noch nie so gemacht, den kann ich jetzt machen, das hat noch nie jemand so gemacht, anstatt einfach zu sagen, so, ich mache eine Collage. So einfach viel freier heranzugehen. Tatsächlich ist aber auch in diesem Prozess natürlich irgendwann die Erkenntnis, und auch die Akzeptanz darüber entstanden, zu wissen, alles, was ich gemacht habe, wurde eigentlich schon mal irgendwie gemacht. Klar, ich kann es in Nuancen verändern und ich bringe immer meinen Personal Touch dazu, aber ich erfinde hier nichts Neues. So, die brauchst dieses Wissen, und ich glaube, dann findet man auch Akzeptanz, wieder Ruhe und zu sich zu finden und dann einfach Kunst für sich zu machen.
Ja, ich finde auch, glaube vor allen Dingen, ich weiß nicht, das hatten wir beide auch mal so, Nils, du und ich, in einem Seminar zusammen, diese subversive Affirmation bei einem Seminar, wo es ja auch darum geht, dass verschiedene Lesarten möglich sind. Und ich glaube, da hatten wir auch so das Beispiel zum Beispiel Rammstein als Band, die ja sehr problematisch im letzten Jahr, ich weiß nicht wann genau mehr, aufgefallen ist. Und das finde ich für mich auch so ein Punkt, dass ich würde gerne Rammstein, die dann nochmal hören können, ohne daran zu denken, was Till Lindemann vielleicht alles so für Scheiße macht. Und das ist ja dann auch so eine Frage, generell auch bei Kunstwerkinterpretationen, dass man Kunstwerke halt einfach genießen kann und jetzt auch Rammstein, die da einfach sagen können, ja, Deutschland voran, Deutschland ist das beste Land. Oder dass man vielleicht Bezüge checkt und ach, es ist gar kein rechter Song, das ist ja eigentlich was ganz anderes. Und dass es beide Gruppen von RezipientInnen existieren und auch existieren dürfen. Und was jetzt besser ist und was schlechter ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube auch gerade dieser Point of No Return, dass man nicht mal zurückkommt, wenn man eine Sache mal weiß, ich glaube, der ist auch sehr schade. Und ich glaube, da würden auch so große Felder mir einfallen, wie zum Beispiel Lesen. Ich würde so gerne nicht lesen können, einmal für einen Moment, aber es geht nicht. Wenn ich irgendein Straßenschild von mir habe, ist es ja unmöglich, es nicht zu lesen für eine Person, die lesen kann. Und das ist mir, ich glaube, beim Lesen fällt das ja eigentlich auf, weil das lernt man ja in der Regel mit 6, 7, 8 Jahren oder früher oder später. Und das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie die Welt aussah, als ich noch nicht lesen konnte. Aber es ist mir doller aufgefallen bei der Führerscheinprüfung, weil ich dann gemerkt habe, okay, jetzt kann ich auf einmal die Straßenschilder lesen. Davor haben die für mich existiert und die haben mich nicht interessiert. Jetzt
Das ist
weiß
sehr
ich immer,
interessant,
hier darf ich nicht parken. Und das sehe ich ja auch als Fußgängerin, dass ich so weiß, okay, hier nicht parken. Und früher habe ich die Welt wahrgenommen, war mir egal. Und es geht nicht mehr zurück. Und das ist wirklich manchmal
Aber
schade.
es ist auch ein bisschen interessant, weil das auch wieder ein sehr gutes, gerade das mit den Straßenschildern, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir mit immer mehr Informationen sich das so stackt. Also es ist wie so, es wird einfach immer mehr uns aufgeladen und dadurch, wie schnell unsere Welt mittlerweile ist, ist ja auch tagtäglich neue Dinge, die man lernt und die sich dann quasi im Gehirn immer mehr aufbauen. Und ob das dann überhaupt so gut ist, ist wieder eine andere Frage, gerade eben auch fürs Kunstmachen oder ob man dann auch einfach überladen ist mit Dingen, die einen potenziell inspirieren könnten. Ich will noch einmal kurz zu einer Sache zurück, die Nils gesagt hat, mit der, na?
Der Dings.
Jetzt habe ich den Gedanken wieder verloren. Oh mein Gott!
Übrigens, Ellen, an der Stelle, falls du diese kindliche Erfahrung wiederhaben möchtest, mach doch einfach mal in China oder so einen Urlaub. Auf einmal versteht man vielleicht noch ein paar der Straßenschilder, die irgendwie international und universell gelten. Aber ansonsten verstehst du gar nichts. Du verstehst auch nicht die Stimmen um dich herum. Also im Ausland sein kann auch sehr inspirierend sein, weil dieses Aufheben des Sprachverständnisses und des Leseverständnisses, gebe ich dir recht, ist auf jeden Fall sehr, sehr
Ich glaube,
spannend.
das muss nicht mal China sein. Ich glaube, das ist schon Tschechien, Polen. Ich glaube, da ist schon.
Vielleicht bei mir in Frankreich. Kann.
Mir ist gerade aufgefallen, ich habe mich heute auf
Oder
diesem
in
Stuhl
tiefen
so.
Teilen der Schweiz.
Ich habe
So.
mich heute auf diesem Stuhl so viel bewegt, no wie noch nie in irgendeiner
Der bricht doch
Podcast-Folge.
wahrscheinlich gleich durch.
Ja, hoffentlich nicht. Nee, ich glaube, ich wollte noch was dazu sagen, wie du darüber gesprochen hast, mit der beim Kunstschaffen, dieses, dass man die.
Ja.
Sonst fehlt es mir tatsächlich schon wieder. Ich glaube, wir nehmen einfach zu lange Podcast auf heute. Dass man das so abschalten kann oder abschalten könnte. Beim Kunstschaffen zu sagen, okay, es würde mich jetzt gerade sehr befreien, nicht zu wissen,
Der
dass eine
das
andere
schon
Person
gemacht
das
hat,
schon so
ja.
gemacht hat. Jetzt habe ich den Gedanken wiedergefunden, oh mein Gott. Ich finde es aber viel, viel spannender beim Rezipieren eigentlich. Also, ich kann so viele Dinge nicht genießen, weil ich weiß, okay, das gab es so schon mal. Und würde es gerne viel mehr genießen können, ohne dieses Wissen zu haben. Und ich glaube, da können wir alle einfach uns irgendwie mehr, sowohl beim Schaffensprozess als auch bei der Rezeption, einfach mal wieder daran in diesen Modus zurückbringen, einfach begeisterungsfähig für diese Dinge zu sein und zu sagen, okay, jetzt weiß ich zwar, das hat jemand anders schon mal so gemacht, aber scheiß doch einfach mal drauf. Also egal, ob das jemand anders schon so gemacht hat und ob die Person es vielleicht besser oder schlechter gemacht hat, das kann auch einfach nebenher existieren. Und ich glaube, das gesteht man sich viel zu wenig zu.
Oder um eine andere Perspektive aufzumachen, um dann wieder einen Rückschluss zu machen zur Individualität vom Anfang.
Ah, perfekt.
Einfach zu akzeptieren, ganz schlimm, ich bin ein Kind meiner Zeit und das, was ich schaffe, ist ein Produkt meiner Zeit. Und ich bin einfach Teil einer Entwicklung, so wie ich das, was du liest und weißt, das hat schon jemand davor gemacht, aber die Person, die es davor gemacht hat, das hat auch schon irgendjemand davor gemacht. Ist es halt immer so, alles mündet bei Sokrates. Alles wurde irgendwie schon mal davor gemacht und man kann ja einfach akzeptieren, es ist so eine Entwicklung, die in irgendwelchen Schleifen, in Bahnen so weiter fließt und weiter fährt. Und da, wo ich momentan bin, ich habe keine Ahnung, wo es hinfließen wird. Aber es ist voll schön, Teil dieses dieser universellen Bewegung zu sein, mit ganz vielen Strängen, und da einfach meinen kleinen Beitrag zu leisten. Das hebt die Individualität zwar wieder auf, lässt dir aber vielleicht die Möglichkeit, die Gedanken ein bisschen abzuschalten und zu sagen, so, ich mache einfach genau das, was gerade sich richtig anfühlt, was wahrscheinlich einfach gut in diese Zeit reinpasst, was modisch ist.
Ein Kommentar, den ich mir dazu jetzt leider nicht verkneifen kann, ist, man sollte natürlich trotzdem nie das, was man tut, damit entschuldigen, dass man ein Kind dieser Zeit ist, und sollte natürlich trotzdem immer das Ganze selbstkritisch hinterfragen. Das weiß ich natürlich, dass du das da in deiner Beschreibung mit gemeint hast, aber ich weiß nicht, ob es bei allen Leuten da draußen ankommt, deswegen wollte ich das noch mit ergänzen. Ja. Aber jetzt hast du so einen schönen Bogen geschlossen. Wollen wir damit jetzt die Podcast-Folge beenden?
Das machen wir.
Und dann hattet ihr heute eine Bonusfolge, die auch noch unfassbar philosophisch geworden ist zwischenzeitlich.
Halbe Stunde Kopfschmerzen.
Und glaube ich hochintellektuell.
War auch wieder das Wissen, klopft dir gerade auf die Schulter. Ja.
Es ist weder für den Podcast noch für Kontra normal, denn sonst sind wir sehr, sehr viel niedrigschwelliger unterwegs. Also ich will einfach das nur sagen, vielleicht hätten wir es am Anfang sagen sollen, aber da wusste man nicht, wo die Reise hinführt. Nicht, dass jetzt neue Leute in den Podcast einschalten und sich denken, ach du meine Güte, nee, da brauche ich mir die anderen 31 oder 32 Folgen nicht anhören, wenn das immer so ist. Meine Ausnahme.
Eine Ausnahme. Damit, ihr seht uns, ihr hört uns nächste Woche.
Vielleicht seht ihr uns auch nächste Woche, mal gucken.
Wahrscheinlich alles. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.